Und was da steht, ist, Segen ist gut reden von jemand. Das Wort für Segen bedeutet auch loben, preisen, danken. Ganz ehrlich, das habe ich nicht erwartet. War für mich auch neu. Oder, das hört sich jetzt natürlich sehr altdeutsch und sehr fromm an, sage ich mal, jemand heilvolle Kraft zu wünschen. Das ist im Prinzip das, was ich gesagt habe. Ich wünsche dir, dass Gott dir in deinem Leben was Gutes tut und dass wirklich das, was, ja, dass da was sichtbar ist. Spannend ist auch, dass es Segen in verschiedene Richtungen gibt. Wir können Gott segnen, yes, erkläre ich euch gleich. Wir können andere Menschen segnen und Gott segnet Menschen. Hast du Gott schon mal gesegnet? Ich hoffe schon. Ist ein bisschen anders, wie wenn Gott uns segnet. Aber ich habe ja schon gesagt, Gott segnen heißt auch loben, preisen, danken. Also dieses Wort Segen kommt auch in dieser Richtung in der Bibel vor. Gelobt sei Gott. Das ist das Wort. Im Englischen wird das Segnen besser mit reingenommen. Ihr kennt vielleicht dieses Lied oder schon mal gehört, Blessed be the Lord oder Bless the Lord, O my soul. Bless, segnen. Also wenn Menschen Gott segnen, dann preisen sie ihn, dann danken sie ihm. Jesus hat das Essen zum Beispiel immer gesegnet oder wenn er das Brot gebrochen hat, hat er es gesegnet. Also auch Jesus hat das gemacht. Wenn wir andere Menschen segnen, dann wünschen wir ihnen auf jeden Fall was Gutes und hoffentlich tun wir ihnen auch was Gutes. Wenn Gott Menschen segnet, dann redet er nicht nur gut über Menschen. Gott hat gute Gedanken, also er redet auch gut über uns, sondern er handelt gut. Das ist aber nur von Gott ausgesagt in der Bedeutung. Wenn Gott Menschen segnet, ist es immer verbunden mit einer Aktion, die Gott macht. Und wenn Gott segnet, kann dieser Segen auch weitergegeben werden. Das haben wir letzte Woche gesehen. Gott segnet den Abraham, der gibt den Segen auf seinen Sohn Isaak wieder, als er im Sterben liegt. Und dann geht es weiter zu Jakob und so fort. Gott ist sogar so, dass er Menschen zum Segnen beruft. Zum Beispiel die Priester im Alten Testament, die waren berufen, den Segen auszusprechen. So der bekannteste Segen haben wir letzte Woche gesungen, dieses Lied, der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und das heißt da, das sollst du aussprechen, steht im 2. Mose, das sollst du aussagen über das Israel und ich will sie segnen. Das heißt, der Mensch spricht diesen Segen aus und Gott stellt sich dazu, damit am Schluss was Gutes rauskommt. Was passiert denn, wenn Gott segnet? Gleich ganz am Anfang in der Bibel bei der Schöpfung heißt es, Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und es war sehr gut und er segnete die Menschen, die Tiere und sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Also wenn Gott segnet, ist am Schluss immer mehr da, als vorher da war. Als Jesus das Brot und die Fische gesegnet hat, war am Schluss mehr da, als vorher da war. Wenn Gott segnet, dann führt es immer zu einer Zunahme von Leben, von lebenswerten Leben, von guten Dingen. Das kann Schutz sein im Krieg, weil wir wissen, Krieg reduziert. Menschen sterben im Krieg. Frieden ist ein Segen, weil da können Menschen aufblühen, mehr werden, mehr vom Leben haben. Das kann eine gute Ernte sein, weil damals gab es nicht die Absicherung wie heute. Eine schlechte Ernte hieß Hunger, sind Leute auch gestorben, wenn der Hunger arg war, wenn keine Ernte da war. Das heißt, Gott hat gesegnet und er hat festgelegt, dass alle, die an ihn glauben, dass das Segen, den die Person selber bekommt, bis ins tausendste Glied weitergeht. Klammer auf, unabhängig davon, ob diese Person zu Jesus findet oder nicht. Und so das Gegenteil von Segen ist Fluch, das führt immer zu Zerstörung, Leben geht kaputt in irgendeiner Form, Lebenskraft geht, da ist immer eine Not. Und Gott liebt es zu segnen. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo es Gott segnete, Gott segnete, Gott segnete. Und wir dürfen auch segnen. Jesus hat die Kinder gesegnet. Jesus hat die Jünger gesegnet, bevor er in den Himmel gegangen ist. Da wird uns nicht berichtet an der Stelle, was er da genau gesprochen hat. Aber 50 Tage später war die Auswirkung des Segens sichtbar. Da kam Kraft, die Angst war weg, da war Kühnheit und sie konnten einfach seine Zeugen sein. Segen bringt Vermehrung, in dem Fall war es die Vermehrung in der Gemeinde. Segen bringt immer mehr, als was vorher da war. Wenn wir die Bibel sehen, dann sehen wir auch, dass Gott Israel segnet. Also das ist mein zweiter Punkt. Und ich möchte mit euch den Segen nochmal lesen, den Gott an Abraham ausgesprochen hat. Den haben wir letzte Woche schon gelesen, aber das ist ein ganz wichtiger Vers, weil der über alle Generationen wirksam ist, inklusive der unseren. Da heißt es 1. Mose 12, Vers 1 bis 3, dann befahl der Herr Abraham, so hieß er am Anfang, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Sehr häufig, das nur als kleinen Einschub, hat, wenn ich Segen möchte, das auch mit einer Aktion was zu tun. Sehr häufig fordert es meine Aktivität, wenn ich Segen möchte. Manchmal segnet Gott einfach so, manchmal verlangt Gott etwas, in dem Fall an den Abraham, dass er etwas, was völlig unüblich war, nämlich die Familie zu verlassen, ihn auffordert. Und Abraham macht es dann später auch. Und Gott sagt weiter, von dir wird ein großes Volk abstammen, Vermehrung. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen, also durch Weitergabe von Segen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Ich habe schon erwähnt, dieser Segen wurde weitergegeben von Generation zu Generation. Und man sieht, dass Gott segnet selbst in schwierigen Umständen. Als zum Beispiel Israel in Ägypten in der Sklaverei war, haben sie zugenommen. Die wurden ein starkes Volk in diesen Umständen. So stark, dass die Ägypter Angst bekommen haben und gesagt, jetzt müssen wir uns aber was einfallen lassen, die übernehmen uns. Wenn die uns angreifen, dann haben wir ein Problem. Da müssen wir jetzt ganz schnell in Regel vorschieben. Und wenn man Gottes Geschichte mit Israel liest und wenn er segnet, ist immer wieder diese Zunahme von guten Dingen da. Aber dann kam, das habe ich letzte Woche auch angesprochen, die Zerstörung von Jerusalem und vom Tempel. Und ich muss die Jahreszahl nochmal korrigieren. Es war nicht 32 nach Christus, sondern 70 nach Christus. Und mit einmal war wie so ein Shift. Seit der Zeit gab es dieses Land Israel nicht mehr. Die Städte waren Ruinen, weil alles zerstört war. Immer haben irgendwelche Leute da gewohnt. Auch Juden haben noch einzelne gewohnt. Aber die meisten waren in alle Welt zerstreut. Das Land ist wieder zur Wüste geworden, was vorher fruchtbar war. Und auch deswegen gab es kaum Leute in diesem Gebiet. Juden wurden überall benachteiligt, verfolgt, habe ich auch letzte Woche gesagt. Und sie wurden als verfluchtes Volk betrachtet. Das war die Auswirkung der Gerichtsankündigung von Gott. Aber Gott ist nicht so, dass er sagt, hey, das geht so nicht weiter, ich muss jetzt dem mal ein Ende setzen. Sein Herz ist eigentlich zu segnen. Sein Herz ist, in die Gemeinschaft zurückzuziehen. Und Gott hat in diesen ganzen Gerichtsankündigungen schon von vornherein seinen Segen verheißen, eine Veränderung in Shift verheißen, der eigentlich seit Ende des 18. Jahrhunderts wieder begonnen hat. Seit ungefähr 150 Jahren hat Gott eine neue Epoche eingeleitet, die wir als die letzten Tage bezeichnen würden. Wir sind in dieser Zeit, das heißt die letzten Tage, bevor Jesus wiederkommen wird, egal wie lange diese Epoche dauert. Gott fängt an, uralte Verheißungen, Zusagen, Prophetien zu erfüllen. Ganz viel hat sich in diesen 150 Jahren schon erfüllt, aber es ist noch nicht alles da. Und wir müssen erkennen, Gott tut was Neues. Ich möchte als Beispiel einfach nur mal vorlesen aus Jeremia 31 ab Vers 3. Da heißt es, der Herr ist von Ferne gekommen und sprach zu ihm, da geht es um Israel, ich habe dich schon immer geliebt. Also Gott hat auch in der Zeiten des Gerichts Israel immer geliebt. Deshalb habe ich dir meine Zuneigung so lange bewahrt. Gott hat sich die Zuneigung zu seinem Volk immer bewahrt. Ich will dich noch einmal errichten, sodass du wieder neu aufgebaut dastehst, du Jungfrau Israel. Du sollst wieder deine Tamburine, das ist ein altes Instrument, nehmen und im Reigen lachen tanzen. Das ist passiert. Du wirst wieder Weinberge in den Bergen Samarias pflanzen. Ist passiert. Israel ist Weinregion. Und diejenigen, die den Weinberg anlegen, werden auch selbst dessen Früchte genießen. Das ist passiert. Der Tag wird kommen, an dem die Wächter auf dem Hügelland Ephraim rufen, kommt, lasst uns hinaufgehen nach Jerusalem zum Herrn, unserem Gott. Auch das ist Aktualität. So spricht der Herr, singt vor Freude über Israel, jubelt über das Herrlichste aller Völker. Verkündet es, preist den Herrn und sprecht, der Herr hat sein Volk gerettet, alle, die übrig geblieben sind von Israel. Denn ich werde sie aus dem Norden holen und von den Enden der Erde sammeln. Da ist Gott dabei. Schon die Hälfte aller Juden ungefähr lebt bereits in Israel. Auch die Blinden und Lahmen, die Schwangeren und die, die gerade ein Kind bekommen haben, werden unter ihnen sein. Sie werden als großes Volk zurückkommen. Es kommen nicht nur die, die irgendwie aus einer guten Situation kommen, aus entwickelten Ländern, die Geld haben, sondern die kommen auch aus Eritrea, wo es viele Analphabeten gibt, wo Armut ist. Sie kommen zurück in dieses Land. Tränen werden ihnen über die Gesichter laufen, unter Flehen bringe ich sie nach Hause. Und wenn man das so ein bisschen verfolgt, was der ICIJ auch schreibt, über die Neuankömmlinge, die Aliyah machen, also diese Einwanderung, da kommen viele und küssen erstmal den Boden und Tränen laufen ihnen tatsächlich übers Gesicht, dass sie jetzt da sind. Ich führe sie auf ebenen Wegen zu den Wasserbächen, sodass sie nicht stolpern müssen, denn ich bin wieder ein Vater für Israel geworden. Und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Hört die Worte des Herrn, ihr Völker, das sind wir. Macht sie auf den fernsten Inseln bekannt und sprecht, der Herr hat sein Volk in alle Winde zerstreut, aber nun sammelt er es wieder und umsorgt sein Volk, so wie ein Hirte sich um seine Herde kümmert. Und das können wir sehen, wenn wir die über 70-jährige Geschichte von Israel allein als Staatsgründung und vorher schon sehen. Oder wie Jesaja sagt, wer hat so etwas jemals gehört? Wer hat so etwas schon gesehen? Hat ein Land sich je an einem Tag gebildet? Das gibt es nirgendwo sonst in der Geschichte. Viele Völker sind untergegangen, aber nie wieder aufgestanden. Wurde je ein Volk an einem einzigen Tag geboren? An einem Tag war die Staatsgründung. Von jetzt auf gleich. Es ist einzigartig und wir sehen, dass Gott sein Volk wieder auf besondere Weise segnet. Israel ist nicht ohne Probleme, es ist nicht alles rosarot, aber es ist ein Shift. Gott hat was Neues eingeläutet und es ist gut, wenn wir das erkennen, was gerade läuft. Mein dritter Punkt hat, und das ist eigentlich auch so die Hauptüberschrift über meine Predigt, ist Israel ein Segen für die Welt. Vielleicht fragst du dich, wo ist Israel ein Segen? Es ist doch eher so ein Zankapfel, wo alle ein Problem mit haben, machen mal was Gutes, dann gibt es wieder Ärger. Und so viel Unruhe und dass der Spritpreis jetzt so hoch ist, hat auch irgendwas mit Israel zu tun. Gott hat nicht nur den ersten Teil der Verheißung erfüllt, dass er wieder sammelt, sondern auch den zweiten Teil an Abraham. Da heißt es, ich will dich segnen und in dir sollen gesegnet werden alle Nationen. Und auch das ist aktuell und geht noch weiter. Nun fragst du dich, wodurch hat Israel denn eigentlich die Länder gesegnet? Wo habe ich ganz praktisch einen Segen von Israel? Jesus selber sagt, und das ist das Erste, wodurch wir durch Israel gesegnet sind, ist, als er im Gespräch mit der Frau am Brunnen ist, mit der Samariterin, wo Juden sich eigentlich gar nicht abgegeben haben, dann sagt er zu ihr, ihr Samariter wisst wenig über den, den ihr anbetet. Da war da dieses Gespräch, wen soll man denn anbeten? Und wo soll man anbeten? Ihr wisst wenig. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Das sagt Jesus selber. Die Erlösung kommt durch die Juden. Das ist der erste Segen, den alle Nationen haben, ist, Israel hatte diese besondere Berufung, dass aus ihm der Retter kommt, der Messias kommt, damit alle Menschen eine Chance haben, zurückzukommen zum Vater im Himmel. Er hat den Weg frei gemacht. Jesus war Jude. Wir haben einen jüdischen Messias. Und letzte Woche hatte ich ja erzählt von diesem edlen Ölbaum, wo zwar Gott die Juden für eine bestimmte Zeit rausgebrochen hat und wir eingesetzt worden sind, das ist unser großes Glück gewesen. Ihre Verwerfung war unser Segen. Aber es wird auch eine Zeit kommen, wo das wieder anders ist und Paulus sagt, das wird richtig gut. Der zweite Segen, den wir durch die Juden haben, ist, wir bekommen Anteil an allen Versprechen, die Gott diesem Volk gemacht haben. Voraussetzung, wir erkennen diesen jüdischen Messias und nehmen die Vergebung der Sünden an. In Galater 3 heißt es im Vers 29, und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams, ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten euch. Deswegen können wir auch diese Versprechen im Alten Testament für uns nehmen. Da gibt es eine Basis dafür, dass es nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für uns gilt. Und in Römer 9, Vers 4 wird uns erklärt, was wir alles ganz praktisch davon haben. Sie sind das Volk Israel, das Gott als seine besonderen Kinder erwählt hat. Das heißt, die Gotteskindschaft gehört Israel jetzt auch uns. Ihnen hat Gott seine Herrlichkeit offenbart, haben wir gerade davon gesungen. Jetzt haben wir Anteil an der Herrlichkeit. Was ist Herrlichkeit? Wenn Gott wirkt, können Zeichen passieren, Wunder passieren, Veränderungen im Leben von Menschen passieren, Freisetzung passieren, Heilung passieren. Mit ihnen hat er Bündnisse geschlossen. Wir haben jetzt auch Anteil am neuen Bund. Ihnen hat er sein Gesetz gegeben. Das Gesetz ist dazu da, dass wir erkennen können, was Gott möchte, wie unser Leben gelingen kann. Wir haben das jetzt auch. Sie erhielten das Vorrecht, ihn anzubeten, also Gottesdienst zu feiern. Wir dürfen das auch. Und sie empfingen seine Zusagen. Und da gibt es ganz viele Zusagen, die Gott diesem Volk macht. Zum Beispiel besonderen Schutz. Wer mein Volk antastet, tastet meinen Augapfel an. Gilt jetzt auch uns. Der Segen bis ins tausendste Glied gilt jetzt auch uns. Die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Der dritte Segen, den wir von den Juden haben und der auch, finde ich, ganz wichtig ist, ist, wir haben durch die Juden das Wort Gottes. Die ganze Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament ist von Juden geschrieben, die Gott inspiriert hat, das aufzuschreiben. Und Gott hat nicht nur diese Menschen gebraucht, um sein Wort aufzuschreiben, sondern er hat sie auch als Wächter und Bewahrer über sein Wort gesetzt. Das ist ein hoch angesehener Beruf, habe ich am Anfang des Jahres mal in der Predigt gesagt, ich will es nicht alles wiederholen, dieses Abschreiben der Bibel. Das darf nicht jeder. Man darf die auch erst abschreiben, wenn man die auswendig gelernt hat. Man darf nicht korrigieren, da muss man wieder neu anfangen. Und dieses sehr genaue Auswendiglernen und die Überlieferung führt dazu, dass da nichts verfälscht worden ist, was die Rollen von Qumran gezeigt haben mit dieser über 2000 Jahre alten Jesaja-Rolle, die gezeigt hat, da ist nichts dazugekommen, nichts weggelassen worden. Die Fehler waren hauptsächlich Rechtschreibfehler, waren Kleinigkeiten, aber nichts ist irgendwie entfernt worden vom Sinn, so genau, weil die Juden berufen sind als Wächter über das Wort. Unsere Nahrung für Geist, Seele und Leib, vor allem unsere geistliche Nahrung, kommt aus dem Wort Gottes. Und aus dem jüdischen Volk kommt, habe ich am Anfang gesagt, auch das lebendige Wort Gottes. Jesus wird als das lebendige Wort Gottes bezeichnet. Viertens, Israel hat eine Berufung als Licht für die Völker. Steht in Jesaja, bezieht sich überwiegend auf den Messias, der sich kommen soll. Wenn Licht hilft, in Dunkelheit zu sehen. Wir haben die Orientierung in verschiedenen kulturellen Zeitepochen und was gerade in ist, auch in unserem Land, das abzugleichen mit dem, was wirklich gut und schlecht ist, egal was unser Land, unsere Regierung sagt. Wir können es abgleichen, wir können unterscheiden zwischen Licht und Dunkel. Licht und Dunkel unterscheidet auch zwischen Tag und Nacht, zwischen Wochen, Monate, Kalender kommt von den Juden. Wir haben zwar einen anderen Kalender als der jüdische Kalender, den Gott eingeführt, aber die hatten so den ersten Kalender. Und Gott hat Festtage eingeführt, etwas, was absolut neu ist. Auch wenn wir nicht die gleichen Festtage haben, dass es Zeiten gibt, wo wir Feiertage und frei haben, ist eigentlich in aller Welt inzwischen verbreitet. Auch der Ruhetag, der wöchentliche, ist von den Juden. Gott hat den Schabbat eingeführt. Wir feiern zwar den Sonntag als freien Tag, aber das Prinzip ist wirklich ein Segen für alle Länder. Vorher war jeder Tag gleich. Jeden Tag wurde gearbeitet. Ruhepausen, Feste gab es nicht. Und da sehen wir, dass auch in den verschiedenen Kulturen vielleicht ein bisschen anders, aber diese Sachen übernommen worden sind. Gott beruft Israel zum Königreich von Priestern. Auch da haben wir Anteil, wir sollen auch Könige und Priester sein, um die Völker der Erde zu retten. Habe ich am Anfang schon gesagt. Und wir können an Israel Zeiten und Epochen erkennen. Die Jünger haben Jesus gefragt, was wird am Schluss alles passieren, bevor du wiederkommst, als Jesus mit ihnen da schon drüber spricht. Oder was passiert, wenn die Enden der Zeiten da sind? Und Jesus nimmt so mehrere Sachen auf, was passieren wird, unter anderem Kriege, Kriegsgeschrei, Volk gegen Volk, Nation gegen Nation etc. Und er sagt, seht den Feigenbaum an, da erkennt ihr, welche Jahreszeit ist. Seht die Zeichen an, da erkennt ihr, in welcher geschichtlichen Jahreszeit ihr seid. Das heißt, Israel ist so der Zeitzeiger, für uns alle. Wir erkennen an dem, was Gott tut mit seinem Volk, wo Gott in seiner Zeitepoche steht. Wir wissen nicht genau den Tag, aber wir erkennen, Gott tut was Neues und wir sind jetzt in diesen letzten Tagen, egal, auch wenn wir nicht wissen, wie lange diese Epoche dauert von Gott her. Aber es hat auch ganz praktische Auswirkungen. Mit der Rückkehr der Juden in ihr verheißenes Land, von Gott verheißenes Land und mit der Staatsgründung war eine enorme Erweckungswelle, sagen die Missionare in der ganzen Welt. Nicht gerade in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern war wirklich eine Zunahme, dass Menschen Jesus als ihren Messias, an ihren Retter, an ihren Erlöser angenommen haben. Und auch wenn es sich für uns in Deutschland nicht so anfühlt, es gibt so viele Christen wie noch nie in der Welt, auch prozentual. Dann ist ja noch ein Wunder geschehen. Das Hebräisch wurde als Sprache neu entdeckt und wiederbelebt. Es hat immer sicherlich einzelne Leute gegeben, die Hebräisch gesprochen haben, aber es war keine lebendige Sprache, vielleicht ähnlich wie Latein. Auch das hat es noch nie in der Geschichte gegeben, dass eine Sprache, die verloren gegangen ist, wiederbelebt worden ist. Aber das ist passiert. Der Ben Yehuda, einer, der mit ganz am Anfang da unten war, 1880, der hat gesagt, also wenn wir uns hier irgendwie eine Einheit bilden wollen, dann müssen wir auch eine gemeinsame Sprache haben, weil die kamen ja aus allen Ländern, haben irgendwas gesprochen. Wir müssen uns irgendwie verständigen können. Und er war einer der Maßgebenden, die diese Sprache wieder neu entdeckt haben. Aus dem alten Hebräischen war aber die Zeit fortgeschritten. Da gab es viele Begriffe gar nicht in der Bibel, im Althebräisch, was jetzt in der aktuellen Zeit alles gab. Und er hat es gemacht, mit seiner Familie spricht er nur noch Hebräisch, haben 4 Kinder gehabt. Und als Israel gegründet wurde, wurde Hebräisch Staatssprache. Zeitgleich gab es eine enorme Ausgießung des Heiligen Geistes und des Sprachengebetes. Also reden in neuen Sprachen heißt, dass wir im Heiligen Geist reden. Das heißt, wir reden eine Sprache, die wir nicht gelernt haben, die wir häufig auch nicht verstehen, aber die vom Heiligen Geist ist und eine Gebetssprache ist. Und ich habe extra nochmal nachgeguckt. 1901, also es ist wirklich in diesem Zeitraum, gab es in Topeka in Kansas in den USA an einer Bibelschule erlebte eine Studentin erstmals das Zungenreden im Gebet. Das hat sicherlich immer irgendwo irgendwie gegeben und das wird so als die Geburtsstunde der Pfingstbewegung gesehen. 1902, das haben vielleicht der eine oder andere schon gehört, war Azusa Street in Los Angeles, Kalifornien. Da war eine enorme Erweckungsbewegung in der Gemeinde, die von dem afroamerikanischen Pastor Seymour geleitet wurde und wo aber aus verschiedenen Hintergründen, auch ethnischen Hintergründen, Leute waren. Und eine enorme Erweckung war und auch eben dieses Zungenreden extrem zugenommen hat. 1907 kam es dann nach Europa. Also immer wenn Gott mit Israel etwas tut, hat das Auswirkungen auf die Nationen. Zuerst auf die Christen, will ich mal behaupten, aber auch grundsätzlich. Ein Beispiel, wo mir das so klar geworden ist, aus der neueren Geschichte ist, als Corona kam. Israel waren die Ersten, die geimpft haben. Es hat nicht lange gedauert, bis alle anderen Länder nachgezogen haben. Israel war extrem in den Restriktionsmaßnahmen. Da durfte man noch nicht mal in den Supermarkt gehen als Ungeimpfter, was wir zum Glück nicht erlebt haben. Und ich erinnere mich noch, als dann die Impfpflicht kommen sollte und vor allem alle im medizinischen Dienst nicht mehr arbeiten dürften, ohne dass sie geimpft worden sind. Das war kurz vor Ostern, kurz vor Pessach. Und da hat Israel, ich habe das zufällig mitbekommen, noch bevor das öffentlich verabschiedet war, alle Maßnahmen gecuttet. Zu einem Zeitpunkt, wo die Intensivstationen voll waren mit Corona-Patienten, dass sich sogar die unterirdischen Krankenhäuser, die eigentlich für die Kriegszeiten gedacht sind, mit öffnen mussten, weil da einfach die Kapazität nicht mehr gereicht hat, weil sie erkannt haben, das hilft nicht. Und da habe ich gejubelt und habe gewusst, das wird fallen. Und es war auch so. Und deswegen, wir dürfen ja auch beten, auch für die Regierung in Israel, die ist zersplittert und nicht beschlussfähig. Schaut mal in den Ländern umher. Es hat eine Auswirkung. Das heißt, wie Paulus gesagt hat beim Ölbaum, wenn schon das Israel verworfen ist, Segen war, wie viel mehr wird es Segen sein, wenn Israel wieder eingepfropft wird, wenn es Israel gut geht. Dann hat das Segensauswirkung auf uns. Und ganz praktisch, 10 Millionen Einwohner, viele Einwanderer, auch mit schlechter Bildung oder Analphabetentum. Nicht alle kommen aus gut ausgebildeten Ländern. Und die Zahlen sind von 2015, 2016, habe ich aus dem Schreiben von der ICEJ, sage ich nachher noch was dazu. Israels Erfindungen sind ein Segen für die Welt. In Medizin, Technologie und Pharmazie nimmt Israel bei den Patentanmeldungen Platz 1 an. Viele medizinische Therapien, Erfindungen made in Israel. Ich bin begeistert, wenn wir ab und zu mal Faszination Israel angucken. Jetzt entwickeln sie gerade wieder, wie man künstlich Haut produzieren kann für Hauttransplantationen, weil das ein schwieriges Thema ist. Und es sieht erfolgsversprechend aus. Viele medizinische Sachen. Rework habe ich selber noch nicht erlebt, ist ein Exoskelett, also wie so ein Skelett, was man außen anlegt, das versucht man jetzt auch zum Teil in der Arbeitsmedizin zu verwenden, um Gelenke, Rücken und so bei körperlich schweren Tätigkeiten zu schonen, ist man noch dabei herauszufinden, ob das was bringt. Aber mit diesem Rewalk können querschnittsgelähmte Menschen wieder laufen, wenn sie das anhaben. Made in Israel. Computertechnik nimmt Israel Platz 3 ein hinter China und USA. Immer denken von der Größe, Weltrangliste Platz 154. Solarzelltechnologie, 5. Platz. Brennstoffzelltechnologie, 6. Platz. Alles Sachen, wo wir einen Segen haben im ganz praktischen Leben. Gut, dass es das gibt. Israel ist ein Segen in der Wasserwirtschaft. Es hat mit dazu beigetragen, dass Entsalzungsanlagen zur Trinkwassergewinnung, quasi, dass es die gibt, war es nicht alleine. Es hat die Tröpfchenbewässerung erfunden, was enorm Wasser spart, was überhaupt erst dazu geführt hat, dass man Wüsten wieder blühend machen kann. Es hat auch viel entwickelt im Militär, zum Beispiel die Schutzschilde. Auch Notfallmedizin im Kriegsfall hat Israel vorangetrieben, wie man die Betroffenen gut versorgen kann. Sie machen unheimlich viel Grundlagenforschung und Entwicklung in Unis und auch in Forschungsentwicklungseinrichtungen. Es gibt ungefähr 300 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, die multinational sind, das heißt, wo sie mit anderen Ländern an der Forschung in Israel zusammenarbeiten. Israel ist eigentlich wirklich so eine Start-up-Nation gleich nach Silicon Valley. Und dafür, dass dieses Land so kurz existiert und so mini ist, das ist für mich ein Wunder und ich bin froh, dass sie so innovativ sind, weil wir haben Gutes davon, wir haben Segen davon. Wenn du sowas besitzt oder ein Handy, da ist da Innovation von Israel verbaut. Ihr habt ein selbstfahrendes Auto, Assistenzsysteme im Auto von Israel entwickelt. USB-Stick kommt aus Israel, Chatprogramme aus Israel, spezielle Laser für die Zahnbehandlung aus Israel. Und die Liste lässt sich fortsetzen. Wir wissen es oft gar nicht. Aber wir haben viele gute Sachen, auch ganz praktisch Israel zu verdanken, wo Israel allen Menschen in Segen ist. Und ich finde besonders, was alles, was Behandlung, Medizin anbetrifft. Und dann kommt mein vierter und letzter Punkt. Weil wenn wir diesen Segen an Abraham lesen, da gibt es noch diesen dritten Vers. Da heißt es, ich will segnen, wer dich segnet. Ich will verfluchen, wer dich verflucht. Klammer auf, wer dich antastet, tastet meinen Augapfel an. Das heißt, ich muss mich positionieren. Es ist wie bei Abraham. Geh in ein anderes Land, verlass deine Familie. Ich will dich segnen. Positionier dich. Und wenn du dich in meinem Willen positionierst, sagt Gott, dann will ich dich segnen. Aber ich muss aktiv werden. Ich kann nicht passiv sein und sagen, geht mich nichts an. Ich muss entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Ich muss entscheiden, wie ist meine Haltung zu Israel? Das heißt nicht, dass man alles toll finden muss, was die Regierung macht, aber wie stehe ich zu dem Volk Gottes? Wir hatten vor Jahren von der Regionale hier, vom BFP, vom Bayern Süd, da gab es, damals waren die noch offen, die Leiter- und Pastorentage in Balgries, immer 2 Nächte. Und da hatten sie mal Leute eingeladen, die im Vorstand auch mit waren, von der sogenannten Four Square Church, gibt es wohl auch ein paar hier in Deutschland, aber in den USA relativ häufig. Und die haben Verschiedenes so erzählt, wie sie es praktisch Dinge machen und auch wie sie Gemeindegründung machen. Und ich fand das enorm, dass sie gesagt haben, das Erste, was sie tun, wenn sie in eine Stadt kommen, wo sie eine Gemeinde neu gründen wollen, ist, dass sie die Juden der Stadt suchen und gucken, wie sie die segnen können, ganz praktisch. Dass sie den Kontakt suchen. Das ist ihr Gemeindegründungskonzept, der erste Punkt. Weil sie begriffen haben, ich will segnen, wer dich segnet. Die haben begriffen, da ist ein Zusammenhang. Nun, in den USA gibt es natürlich viel mehr Juden, die auch, sage ich mal, öffentlich bekannt sind. Ich kenne keine Juden, weder in Erding, wo wir wohnen, noch hier in Moosburg. Ich weiß nicht, ob ihr ganz praktisch Leute kennt, aber trotzdem können wir von Israel ein Segen sein. Auch wenn wir jetzt gar niemanden in natura praktisch kennen. Das Erste, was wir tun können und auch unsere Verantwortung, ist Gebet und Fürbitte. In den Psalmen heißt es, betet um Frieden für Jerusalem. Gut soll es allen gehen, die dich lieben, steht in Psalm 122. Das ganze Gebet in Jesaja 62 geht auch zu diesem Thema. Vers 1 heißt es, wegen Zion kann ich nicht schweigen. Zion ist ein Begriff, der oft synonym gebraucht wird für Jerusalem oder Israel. Wegen Jerusalem werde ich nicht ruhen. Ich werde nicht aufhören, bis ihre Gerechtigkeit wie die Morgenröte anbricht und ihr Heil wie eine brennende Fackel leuchtet. Und weiter ab Vers 6, O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die fortdauernd bei Tag und Nacht nicht schweigen werden. Ihr, die ihr den Herrn an seine Zusagen erinnert, gönnt euch keine Ruhepause. Lasst dem Herrn keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder gegründet und auf der ganzen Welt zum Lobpreis gemacht hat. Ich bin sicher, es hat immer wieder Christen gegeben, die dafür gebetet haben, dass diese Nation wieder neu entsteht, weil Gottes Wort das sagt. Vieles hat sich seitdem erfüllt, aber noch nicht alles. Und wir dürfen beten für Frieden. Es gibt, glaube ich, wenig Länder, die das so nötig haben wie Israel, dass sie Frieden und geschützt sind, aber auch, dass Gottes Zusagen an sie sich in Existenz kommen, dass sie sichtbar werden. Eine zweite Sache, die wir machen können, ist eintreten für Israel. Ganz praktisch, wenn du im Gespräch bist mit jemand und auf das Thema kommst, ist ganz gut, wenn man sich so ein bisschen auch mit den Fakten beschäftigt, dass man auch mal eine andere Sicht mit reinbringen kann. Da kannst du schweigen, es ist unpopulär, für Israel Partei zu ergreifen, oder du kannst auch nicht schweigen. Manchmal gibt Gott so Gelegenheiten. Ich war bei einer Fortbildung, bin mit der Kollegin gemeinsam gefahren und weil ich an der Vorbereitung schon war für die erste Predigt, hatte ich auch viel nochmal gelesen, auch an so praktischen Sachen und Geschichten und überhaupt. Und irgendwie ergab es sich, dann haben wir darüber geredet. Manchmal gibt es vielleicht auch Petitionen. ICJ macht das unter anderem, wo man einfach eintritt für ungerechte Beschlüsse bei der UN zum Beispiel. Nicht schweigen. Es gibt immer Möglichkeiten, vielleicht gibt es irgendwelche Gedächtnismärsche, es gibt andere Sachen, wo ich teilnehmen kann, wenn Gott mir das aufs Herz legt. Und wichtig ist auch in diesen ganzen Sachen, dass uns bewusst sein muss, was Gott seinem Volk verheißen hat und dazu gehört auch das physische Land. Ein dritter Punkt, wie wir Israel unterstützen können, ist das Land bereisen. Ja, Israel ist sehr teuer. Es ist seit dem Krieg noch teurer geworden. Der Umtauschkurs ist schlechter geworden. Man kriegt weniger Schekel für die gleiche Anzahl von Euros. Es ist wirklich ein sehr, sehr teures Reiseland. Es ist übrigens auch für die Israelis sehr teuer. Und trotzdem ist es eine Reise, die sich lohnt. Israel lebt vom Tourismus, nicht nur die Juden, auch die Araber. Gerade da in Jerusalem oder so, diese vielen arabischen Stände, die haben gelitten, erst mit Corona und jetzt mit den Kriegen, wo alles zu ist. Hinzugehen ist ein Segen. Es verändert auch den Blick auf das Land. Mal ganz davon abgesehen, dass es toll ist, wenn du biblische Stätten mit eigenen Füßen betreten darfst. Also nicht jede Kirche, die behauptet, dies sei dort oder jenes sei dort passiert, ist vielleicht wirklich so. Oder wie Bill Johnson gesagt hat, ich war auch in Israel, wir haben all die Stellen besucht, wo Jesus geboren wurde. Aber es gibt auch, wenn du am See Kapernaum bist oder wenn du in Tiberias siehst und runterschaust, wenn du an der Kotel stehst, oder wir haben diese unterirdische Koteltour gemacht, und du stehst auf Stufen, die 3000 Jahre alt sind. Inzwischen haben sie das komplett freigelegt. Also wenn Gott uns nochmal die Gelegenheit gibt, da runterzukommen, dann möchte ich diese ganzen Sachen, die damals noch nicht fertig waren, archäologisch und freigeräumt waren, gerne einfach nochmal sehen. Und ich habe auch erlebt, dass Gott in besonderer Weise und viel einfacher zu erleben war und ihn reden zu hören. Und ich weiß, dass viele das auch berichtet haben. Dass Gott ein Dinge offenbart hat, auch das mit dem Wächter. Ich erinnere mich, das habe ich vorher nicht erlebt, nachher nie wieder erlebt. Ich sehe, wie wir beim Damaskustor rausgehen, das ist eher so an der Grenze zum arabischen Viertel. Und bevor wir die Stufen nach der Stadtmauer hochsteigen, sagt Gott, hier ist ein Anschlag geplant. Und ich sage, Adi, wir müssen jetzt beten. Ich habe den Eindruck, hier ist ein Anschlag geplant. Und da haben wir gebetet und auch immer wieder am Tag. Als wir abends zurückkommen von unseren Ausflügen in Jerusalem, war da eine große Polizeipräsenz, da auch beim österreichischen Hospiz, wo wir übernachtet haben. Und dann haben wir gefragt, da, die katholische Schwester, die war richtig gut drauf, ob da was ist. Ja, das weiß sie nicht, aber sie googelt mal. Hier ist so viel Polizeipräsenz, weil sie suchen einen Mann, der ein Attentat geplant hat. Wir dürfen beten, wenn Gott uns Dinge zeigt. Habe ich so auch nicht wieder erlebt. Aber Israel ist besonders, dass Gott sein Herz teilt. Gott liebt sein Volk. Eine besondere Verheißung, ich gehe jetzt nicht auf den Text ein, aber kann man in Sacharja lesen, 14, 16 und 17, geht auch um das Laubhüttenfest, das einzige Fest, was ja noch nicht erfüllt ist von den Festen, die Gott vorgegeben hat. Das sagt, wenn die Nationen, die gegen Israel gekämpft haben, nicht zum Laubhüttenfest gehen, dann wird es nicht regnen. Es wird keine Ernten geben. Sie sollen hinaufziehen und dort den Herrn anzubeten und zu feiern. Eine vierte Möglichkeit, ein Segen für Israel zu sein, ist, Produkte aus Israel zu kaufen. Die gibt es auch hier. Inzwischen sind ja viele Produkte gelabelt, stammt aus besetzten Gebieten. Pflicht für die Firmen draufzuschreiben. Aber dann denke ich daran, wie es Deutschland ging nach dem Krieg. Die mussten draufschreiben, Made in Germany. Und der Hintergrund war, jeder soll sehen, das kommt aus Deutschland, damit die Leute das nicht kaufen, weil wir waren ja am Krieg schuld. Aber dieses Made in Germany hat sich zum Exportschlager entwickelt. Es wurde zum Qualitäts- und Gütezeichen. Leider ist es das heute nicht mehr so, aber damals war es so. Und das können wir auch für Israel beten, dass genau das passiert, dass was eigentlich gegen sie gerichtet ist, zum Segen für sie wird. Und was man immer machen kann, und meine Liste ist nicht abschließend, aber ich mache jetzt noch einen letzten Punkt. Wir können spenden. Es gibt viele Organisationen, die aktiv sind zum Segen für Israel, fürs ganze Land. Und ich freue mich ganz sehr, dass die Gemeindeleitung beschlossen hat, dass wir auch den ICEJ unterstützen werden. Wer hat jetzt noch nie was vom ICEJ gehört? Nur, dass ich so ein bisschen weiß, ob ich noch ein bisschen was dazu sagen muss. Ein paar einzelne, doch, dann machen wir es. ICEJ heißt Internationale Christliche Botschaft von Jerusalem. Als Israel Jerusalem als Hauptstadt benannt hat, dann haben die umliegenden arabischen Nationen gesagt, wenn ihr Jerusalem, also die anderen Länder, das anerkennt als Hauptstadt, dann werden wir ein Ölembargo veranstalten, was dazu führte, dass sämtliche Botschaften Jerusalem verlassen haben und nach Tel Aviv gezogen sind. In den letzten Jahren sind einzelne zurückgekehrt. Das ist der Hintergrund, warum die Botschaften nicht in Jerusalem sind. Und dann haben sich Christen zusammengetan und haben gesagt, wir bleiben. Dann gründen wir eben die internationale christliche Botschaft in Jerusalem. Und das ist ein multikonfessionelles Werk. In, ich glaube, mittlerweile über 100 Ländern haben die ihre Sitze, die Israel auf ganz verschiedene Weise unterstützen. Sinn ist einfach, die verschiedenen Gemeinden mit Israel zu verbinden, was eigentlich auch unsere Berufung ist als Christen. Wenn du die Bibel liest, kann man eigentlich zu keinem anderen Rückschluss kommen. Sie zeigen Solidarität, machen auch immer wieder Kundgebungen. Wenn Beschlüsse irgendwo UNO oder so sind, machen sie Unterschriftensammlungen. Das ist, was so praktisch ist. Sie informieren zu Themen, die geben Zeitungen raus. Hier ist zum Beispiel so eine Sonderzeitung Israel im Faktencheck. Von A wie Apartheid bis Zionismus. Was ist das eigentlich und was ist Tatsache? Aber sie machen sehr, sehr, sehr viel praktische Hilfe für die Menschen im Land. Ganz unterschiedliche Art. Vielleicht so das Größte und Bekannteste ist, sie haben ein Heim für Holocaust-Überlebende in Haifa, damit die oft wenig Geld haben und sich das nicht leisten können, ihren Lebensabend wirklich in Würde beschließen können. Sie haben in den Kriegszeiten Lebensmittelpakete verschickt. Sie haben, als die Hisbollah da den Norden beschossen haben und viele Familien ihre Häuser komplett verloren haben, weil sie zerbombt oder unbewohnbar geworden sind, haben sie ein großes Haus für 40 Familien finanziert, wo die einziehen können. Sie machen soziale Projekte, wie dass alleinstehende Frauen unterstützt werden. Oder Waisenheime, haben sie einen Fußballplatz bezahlt, damit die einfach tollen und toben können. Sie in dem Kibbutz Be'eri, die von diesen Angriffen im Gaza-Krieg besonders betroffen waren und wo die Leute jetzt aber zurückkehren, haben sie die Finanzierung übernommen für ein therapeutisches Reha-Zentrum und Begegnungszentrum und für eine Zahnklinik, Dinge, die dringend gebraucht werden. Sie haben Schutzbunker finanziert, wo Menschen sich bei Raketenangriffen in Sicherheit bringen können. Sie unterstützen Ausrüstung für Ersthelfer, Möbel für Raketenopfer. Sie unterstützen Personen, die aus anderen Ländern Aliyah machen, also einreisen wollen, aber gar nicht die Finanzen haben. Und es ist ja nicht nur die Einreise als solches, sondern der Integrationsprozess, der 2 und bei afrikanischen Ländern 3 Jahre dauert, muss ja auch irgendwie finanziert werden. Das ist nur ein Auszug über die vielen Sachen, wo dieses Land Unterstützung macht. Und ja, ich freue mich, dass wir als Gemeinde das Israel unterstützen, weil es ist schon lange mir ein Herzensanliegen, dass wir irgendwo mehr Bezug zu diesem Volk haben, dem wir so viel zu verdanken haben. Und das heutige Missionsopfer, was wir jetzt dann auch gleich einnehmen werden, wird für den IC... Einsammeln, ja. Genau. Wird zu 100% an diese internationale christliche Botschaft in Jerusalem gehen. Und wenn ihr noch mehr Fragen dazu habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Genau. Ja, und Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass du dir ein Volk auserkoren hast, damit wir auch in Deutschland gesegnet sind, damit wir zu dir, Papa, zurückkommen können. Und ich weiß, dass dein Vaterherz sich danach sehnt, dass dein gesamtes Volk dich erkennt und annimmt. Und wir dürfen mitwirken. Wir dürfen beten. Wir dürfen ja, wirklich dir keine Ruhe lassen, bis das passiert, was du längst versprochen hast. Ich danke, dass dein Timing perfekt ist. Ich danke dir, dass du dein Volk schützt, dass du es blühen und gedeihen lässt. Ich danke dir dafür, dass es zum Segen ist, auch in vielen praktischen, technischen und medizinischen Erfindungen für die ganze Welt. Und ich danke dir dafür, dass wir ja, wirklich diesen Herzschlag mit dir teilen dürfen. Ich danke dir, dass wir dieses Volk unterstützen dürfen und dass du das zum Segen für uns machst. Ja, und so möchte ich bewusst für den Segen für dein Volk bitten, dafür, dass du immer mehr Augen öffnest, dass sie dich, Jesus, als den verheißenen Messias erkennen und es fängt schon an. Ja, ich danke dir dafür, wenn Christen und Juden immer mehr zusammenrücken auch. Und danke, dass du deinen besonderen Schutz verheißen hast.